Ich freue mich sehr, bei euch zu sein und wir hören auf Gottes Wort. Wie angekündigt, den Psalm 49. Hört auf Gottes Wort. Es wird nirgends und niemanden unverändert zurücklassen, entweder zum Segen oder zum Schaden. Psalm 49. Dem Vorsänger von den Söhnen Korahs ein Psalm. Hört dies, ihr Völker alle. Horcht doch auf, alle Bewohner der Welt. Ihr Menschenkinder und Herrensöhne, alle miteinander, reich und arm. Mein Mund soll Weisheit reden und das Denken meines Herzens verständig sein. Ich will mein Ohr zu einer Gleichnisrede neigen und beim lauten Spiel mein Rätsel eröffnen. Warum sollte ich mich fürchten zur bösen Zeit, wenn mich die Missetat meiner Verfolger umringt? Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und doch vermag kein Bruder, den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig. Damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sähe. Denn er sieht ja, dass die Weisen sterben, der Tor und der Narr kommen miteinander um und müssen ihr Vermögen anderen überlassen. Ihr Trachten ist, dass ihre Häuser ewig bestehen sollen, ihre Wohnungen auf alle Geschlechter hin. Sie nennen Ländereien nach ihrem Namen, aber der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Dieser ihr Weg ist ihre Torheit, und doch haben ihre Nachkommen Wohlgefallen an ihren Worten. Pause. Herrenweise sinken sie ins Totenreich hinab. Der Tod weidet sie, und die Redlichen werden am Morgen über sie herrschen. Das Totenreich verzehrt ihre Gestalt fern von ihrer Wohnung. Aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen, denn er wird mich aufnehmen. Pause. Fürchte dich nicht, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird. Denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Herrlichkeit fährt ihm nicht nach. Denn er preist sich glücklich, solange er lebt. Und man lobt dich, wenn es dir gut geht. Bis auch er eingehen wird zum Geschlecht seiner Väter, die in Ewigkeit das Licht nicht sehen. Der Mensch, der in seiner Pracht lebt und doch ohne Einsicht ist, ergleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Bis hierhin Gottes Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, gestern habt ihr als Berg eine Pastorenhochzeit gefeiert. Hochstrichzeit. Höhepunkt, Freude. Und doch bleibt auch in und vor allem nach einem solchen Moment ein gewisser Stachel zurück. Schließlich ist nicht jeder verheiratet und es ist auch nicht für jeden Hochstrichzeit. Vielleicht sagt der eine oder andere heute hier: Es ist für mich eher ein Tiefstrichpunkt meines Lebens. Aber wenn ihr genau zugehört habt beim Trauversprechen, ist sogar auch dort dieser Stachel drin, ist, und ich habe schon abgeänderte Trausprechversprechen gehört, es wird dort gesagt oder gesprochen von der Treue in guten und bösen Tagen oder schlechten Zeiten. Und das führt mich zum Titel dieser Predigt. Ich habe ihn nach Vers 6 am Anfang überschrieben: Warum sollte ich mich fürchten an bösen Tagen? Ich gebe einen kurzen Einblick in mein Inneres. Und dies tue ich nicht, um eine, wie es so oft geschieht in heutiger Zeit, eine ungesunde Nabelschau vorzunehmen, sondern die Psalmen, sie leiten uns an zu einer gesunden Innenschau. Habt ihr gemerkt, der Psalm ist in der Ich-Form angesprochen. Jeder ist unmittelbar angesprochen mit diesem Psalm. Sie leiten uns an zu einer gesunden Innenschau, vor dem wir leben. Bei mir persönlich beginnt es nicht an bösen Tagen, sondern es beginnt schon vor bösen Tagen. Ich fürchte mich oft vor bösen Tagen. Und zwar fürchte ich mich immer wieder vor Verlusten. Ich wache nachts auf und es beschleichen mich Ängste. Und wenn ich im Rückblick darauf blicke, und das habe ich gemacht im Zusammenhang mit der Vorbereitung dieses Psalms, dann fällt mir auf, dass diese Ängste eine große Sogkraft haben. Sie absorbieren Zeit, Kraft von mir, und ich merke dann auch, dass diese Kraft sich gegen innen absorbiert und gegen außen nachher fehlt. Und wisst ihr, was das Verrückteste ist? Wenn ich mich fürchte vor bösen Tagen, ist es so, dass die meisten bedachten Ängste nachher gar nicht eingetroffen sind, wenn ich im Rückblick daran denke. Die Psychologin Ulrike Zöllner prägte den Begriff Katastrophenperfektionismus. Die Maximierung des Unglücks in den eigenen Vorstellungen. Ja. Der Psalmist spricht hier von böser Zeit, und ich habe mich gefragt, was meint er denn mit dieser bösen Zeit? Um was ging es da? Wir lesen in Vers 6, ich überfliege mal diesen Psalm, um dem nachzugehen, der Frage, was meint er wohl mit der bösen Zeit? Er spricht von der Missetat von Verfolgern, die ihn umringen. Oder das Wort, das hebräische Wort, wird nochmals gebraucht von David im Psalm 56. Es geht um irgendeine Drucksituation, ob die nun physisch war, das heißt wirklich im Sinne von bedroht werden an Leib und Leben, oder ob die eher psychisch, innerlich war, das lässt sich nicht definitiv feststellen, aber es war eine Drucksituation. In Vers 7 steht, dass diese Gegner sich ihres Reichtums rühmen und mit ihrem großen Reichtum prahlen. Und in Vers 12 steht, dass sie beabsichtigen, ewig zu bleiben und dass sie eine große Aktivität entfalten. Und im Englischen wird das Wort in Vers 13 Pomp gebraucht. Pomp oder Pracht. Sie zelebrieren ihr Leben nach außen. Und wir lesen in Vers 14, dass das großen Eindruck macht auf andere Leute. Die finden Wohlgefallen an ihren Worten. Und wir lesen auch in Vers 17, dass die Angesprochenen aufgefordert werden, sich nicht zu fürchten, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird. Offenbar ist diese böse Zeit nicht unwesentlich davon geprägt, in einem Denken im Vergleich. Das lässt sich zweifellos feststellen aus diesem Psalm. Nun, in Psalm 49 handelt es sich um einen Weisheitspsalm aus berühmt-berüchtigter Familie. Die Vorfahren der Söhne Korahs, nachzulesen in 4. Mose 16, aus dem gleichen Stamm wie Mose übrigens, von den Leviten, die rebellierten eines schönen Tages gegen ihren Führer Mose, der ihnen dann sagte, sie fragte, ist es euch eigentlich zu wenig, dass ihr schon eine Sonderstellung habt unter diesem Volk Gottes und diesen Dienst auszuführen? Sie trachteten nach mehr. Und das Eindrückliche ist, wenn man 4. Mose 16 liest, dass sie nachher buchstäblich mit ihren ganzen Familien und ihrer ganzen Habe ins Totenreich hinabfuhren. Die Erde öffnet sich und sie fuhren hinab. Das ist so bildlich krass, diese Darstellung. Und Anklänge davon finden wir auch in diesem Psalm 49, in dieses Totenreich hinabfahren. Nicht alle der Nachkommen Korahs waren offenbar davon betroffen. Ein Teil musste überlebt haben. Und sie waren ja aus dem Stamm der Leviten. Und wir wissen aus dem ersten Buch der Chronik, dass sie unter David sowohl für Gesangsaufgaben im Tempel als auch als Türhüter oder Torhüter herangezogen wurden. Mehr wird uns eigentlich nicht berichtet, aber ist trotzdem gut im Hinterkopf zu behalten. Und diese Söhne Korahs, wahrscheinlich die Sänger, die haben nun einen Psalm geschrieben, einen Weisheitspsalm. Nun, was ist Psalm, was ist ein Psalm und was ist Weisheit? Das ist wichtig, um das auch besser dann zu verstehen. Diese Psalmen leben nicht von einer systematischen Entfaltung von Argumentation, sondern von einem zentralen Gedanken hier dargestellt in dieser Frage in Vers 6, warum sollte ich mich fürchten in böser Zeit, das dann kreisartig, kreisend entfaltet wird und vor allem mit vielen Wiederholungen, Verstärkungen in einer poetischen Form, nicht wie in der deutschen Sprache, wo sich das, haben wir gestern gehört, so schön manchmal reimt, sondern wo Dinge wiederholt, verstärkt werden, ausgearbeitet, detailliert, eben die Frage, der Frage nachgegangen wird, warum sollte ich mich fürchten vor böser Zeit? Am Anfang dieses Psalms haben wir, das ist nicht in jedem Psalm der Fall, ganz klar, an wen sich dieses Lied richtet und in welcher Form dieses Lied abgefasst ist. Die ersten beiden Verse beginnen mit dem Aufruf, hört. Und wer soll hören? Alle. Das wird sogar sehr betont. Viermal wird es wiederholt, vier Versglieder. Es sollen alle hören, die Reichen und die Armen. Man könnte hinzufügen, die Alten und die Jungen. Also alle. Es ist eine universale Ansprache. Und dann in Vers 5 und 6 wird auch gesagt, in welcher Form dieser Psalm abgefasst ist, nämlich es geht darum um eine Gleichnisrede oder eine Weisheitsrede. Und das sind ganz ähnliche Begriffe, die gebraucht werden, wie auch im Anfang des Buches der Sprüche. In Sprüche 1, Vers 5 übersetzt die Schlachter-Übersetzung, es geht darum um eine weise Lebensführung. Darum geht es. Und wenn wir von einer weisen Lebensführung heute sprechen, dann verstehen wir das sehr schnell im Sinne einer Selbstoptimierung. Im biblischen Sinne geht es aber darum, dass wir in der Furcht Gottes weise leben. Und das tut uns so Not wie damals und darum ist dieser Psalm an jeden von uns gerichtet, zu jeder Zeit. Diese Orientierung der Weisheit vor Gott, die wirkt sich nachher aus, so lernen wir auch aus den Weisheitsbüchern, auf jeden einzelnen Schritt. Sehr oft wird das Wort Wandeln gebraucht. Wandeln heißt, jeden Schritt, den ich durch meinen Tag gehe, lasse ich davon bestimmen, aus der Perspektive Gottes zu leben. Und dazu leitet uns dieser Psalm an. Zwei Punkte habe ich für heute mitgenommen, das habe ich für mich vorher schon mitgenommen, möchte ich euch gerne weitergeben. Und nachher nochmals die Frage zu stellen, ganz persönlich an jeden von uns. Fürchtest du dich an bösen Tagen oder vor bösen Tagen? Der erste Punkt ist, fürchte dich, wenn du dich auf Besitz oder andere Menschen verlässt. Das ist der erste Punkt. Fürchte dich, wenn du dich auf Besitz oder andere Menschen verlässt. Und wenn wir das mal anwenden, mal etwas globaler auf die Situation in Europa heute, dann sehen wir auch, weshalb die Ängste so groß sind, der Europäer. Die Grundangst, das 20. Jahrhundert, viele Theologen, auch Psychologen haben von Grundangst gesprochen, die ist berechtigt, denn sie haben in geistlicher Hinsicht alles zu verlieren. Kein Wunder ist die Angst bei uns im Westen so hoch. Dieser Psalm zeigt auf, was Menschen, die sich auf Besitz und oder andere Menschen verlassen, tun können und was sie nicht tun können. Wie gesagt, sehr poetisch. Die Argumente, die erscheinen schon, aber sie sind eingewoben in diesen poetischen Teppich. Also, was können die Menschen tun, die sich auf Besitz oder andere Menschen verlassen? Vers 7 steht, was sie tun können. Sie können sich nämlich auf ihr Vermögen verlassen, abstützen und sie können mit ihrem großen Reichtum prahlen. Interessant ist, das Wort prahlen ist derselbe Wortstamm, wie auch für das Gotteslob verwendet wird. Halleluja, und man kann auch Hallel eben das andere machen. Ne? Prahlen mit dem großen Reichtum. Sich darauf abstützen, sich verlassen darauf. Das ist das eine, was sie tun können, was uns auch dieser Psalm aufzeigen möchte. Ein Weisheitspsalm macht unsere Augen, wir haben gestern von einer Brille gesprochen, macht sie scharf, dass wir ganz gut hingucken, was passiert. Wir Christen müssen unsere Gesichter nicht abkehren, sondern wir können ganz genau hinsehen. Was sehen wir? Da gibt es Menschen, die verlassen sich auf das, was sie haben und auf andere Menschen und sie prahlen damit. Und Vers 12 verlängert das noch und sagt, sie tun so, als ob es immer so weitergehen würde. Das ist das Argument dieses Psalms. Das können sie tun. Aber dieser Psalm zeigt dann auch ganz gut auf, was sie nicht tun können. Und das wird in einem Vergleich, nämlich dem Bild des Loskaufs in Vers 9, dargelegt. Das Bild des Loskaufs taucht übrigens auch im Neuen Testament wieder auf. Und das ist uns nicht mehr so geläufig. Der Loskauf bedeutete, dass zum Beispiel auf einem Sklavenmarkt, bei uns in der Schweiz waren es die Verdingkinder, die standen auf einem Markt und die waren ausgeliefert diesen Herren oder Bauern damals, die vorbeikamen und dann sie abschätzten, so sagt man es, also einen schauten, wie viel ist der wert. Und dann kam noch hinzu, wie viel zahlt die Gemeinde für den und was hole ich aus ihm raus in einem nächsten Jahr. Und sie waren dem völlig ausgeliefert. Da gab es diejenigen, die gleich genommen wurden, weil sie kräftig waren und die anderen waren weniger kräftig und kamen am Schluss dran und kamen zu schlechteren Herren oder Besitzern. Und das Bild, das hier gebraucht wird, sagt, was du auch immer für Geld haben würdest, du könntest dich niemals loskaufen. Du wärst in derselben Lage wie so ein Verdingkind in der Schweiz, und das waren schreckliche Verhältnisse, ich habe mit Verdingkindern gesprochen, die waren zum Teil jedes Jahr wieder auf dem Markt und mussten über sich ergehen lassen, dieses Verfahren sozusagen wieder genommen zu werden oder nicht genommen zu werden. Also dieser Psalm zeigt auf, was diese Leute tun können und was sie nicht tun können. Sie können sich nicht selber loskaufen, sagt Vers 9, weil es viel zu teuer wäre. Es würde niemals reichen. Und das Interessante ist ja, dass dann die Blickrichtung nochmals wechselt, dieses Psalmisten, und dass er eigentlich sagt, jetzt müsst ihr nochmals das Ganze aus Distanz anschauen. In Vers 13 oder schon vorher in Vers 11, er sagt, eigentlich, wenn ihr mal ganz realistisch anguckt, hat ihr, wie es ein anderer Psalm sagt, 70, 80, vielleicht noch ein paar Jahre mehr als 80, wenn es ganz hoch kommt, Zeit, und die zerrinnt sehr schnell und nachher ist Schluss für alle. Nachher fahren sie dahin und sie nehmen nichts mit, das sagt dieser Psalm. Offensichtlich, evidenzialistisch, auf Beobachtung hin, ist unsere Zeit sehr begrenzt, sagt dieser Psalm. Und trotzdem tun wir so, wie wenn es ewig weitergehen würde. Und der Refrain dieses Psalms, Vers 13 und Vers 21, zweimal taucht er auf, sagt, der Mensch in seinem Pomp, in seiner Pracht, bleibt nicht. Dieser Psalm stellt zuerst mal die Frage, und ich möchte sie uns mal so stellen: Wenn dich jemand in dieser Woche, es gibt ja heute so Drohnen oder so, ja, es gibt auch irgendwelche Fotokameras an Helmen, die sich selbst bedachten, wenn ich eine Fotokamera hätte von dir diese Woche und eine ganze Woche nichts anderes zu tun hätte, als zu beobachten, was tut, und noch wichtiger, was denkst du nun diese ganze Woche? Dann würde ich dich gerne fragen anhand dieses 49. Psalms, welche gelebte Orientierung würde ich bei dir erkennen? Welche gedachte und gelebte Orientierung würde ich bei dir erkennen? Und wisst ihr, wer das bei mir besonders gut kann? Das sind eben meine Bedränger. Die haben so das Gespür, mich in Momenten, in denen meine Orientierung nicht gerade eben toll war, darauf hinzuweisen. Und ich frage mich manchmal, auch wenn ich diesen Psalm lese, schickt uns Gott nicht eben genau diese Bedränger deshalb, um uns wieder die richtige Orientierung zurückzugeben oder sie uns überhaupt zu geben? Das wäre dann die andere Sichtweise. Dieser Psalm stellt uns alle vor die Frage, wie sind wir orientiert? Wie gehen wir unseren Weg? Nochmals ein Beispiel aus dieser Woche. Meine Frau hat mich darauf hingewiesen, dass mich Gott gerade diese Lektion lehrte. Meine beiden Jüngsten waren diese Woche mehrere Tage bei einem Bauern und haben Kirschen gepflückt. Sie kamen müde nach Hause. Ich war auch müde. Ich habe sie abends abgeholt mit dem Zug. Und als Lohn nahmen sie einige Kartons Kirschen mit. Wir haben sehr Acht gegeben im Zug, dass sie nicht runterfielen, weil es war der ganze Lohn der Woche quasi, diese Kirschen, die sie dann in der Stadt verkaufen wollten. Und als wir dann im Zürich Hauptbahnhof ausstiegen, hatten wir zwar unsere Kirschen dabei, aber die Rucksäcke, die gingen weiter im Zug, die blieben drin. Wir waren so beschäftigt mit der kostbaren Fracht und total übermüdet. Und der Verlust, der monetäre Verlust war größer als der Lohn der Woche. Und das gab dann auch Tränen. Ich muss sagen, ich war auch den Tränen nahe. Und dann sagte mir mein Jüngster abends vor ihm ins Bett gehen: Eigentlich, Papa, muss ich dir sagen, das, was ich in dieser Woche gelernt habe, ist wichtiger als das, was ich heute Abend verloren habe. Das hat zu meinem Herzen gesprochen. Das hat mich beschämt. Und es führt mich zurück zu diesem Punkt, diesem ersten Punkt. Fürchte dich, wenn du dich auf Besitz oder auf andere Menschen verlässt. Zweiter Punkt aus diesem Psalm. Fürchte dich nicht, wenn du weißt, wem du gehörst. Fürchte dich nicht, wenn du weißt, wem du gehörst. Luther 1912. Herrlich. Wenn ihr da was machen könnt, Psalm 49 noch ein paar Mal in Luther 1912 zu lesen, es ist zwar nicht so ganz genau, immer merke ich so im Vergleich mit dem Hebräischen, aber die Formulierung, die bringt einfach einen Punkt. Vers 17 übersetzt Luther 12 so: Lass dich's nicht irren. Lass dich's nicht irren. Vers 17, wenn einer reich wird. Es gibt in diesem Psalm ein großes Aber. Und diese Aber sind in Gottes Wort sehr wichtig. In Lukas 12 haben wir auch ein solches Aber gelesen. Da gab es einen, der war genau auf der anderen Seite. Der wähnte sich lebenslang auf der Siegerseite. Und er hatte Pläne. Es steht in Lukas 12, er überlegte sich bei sich selbst. Sehr spannende Formulierung. Da wären wir wieder bei diesen Selbstgesprächen. Also heute würden wir sagen, er führte Selbstgespräche und sagte: Fettes Jahr hinter mir, größere Scheune vor mir. Jahre auf Kreuzschiff, Yacht in Ibiza, schon gekauft und alles am sicheren Ort, das sagte der. Und dann kommt ein großes Aber. in Lukas 12. Und hier kommt auch ein Aber, aber es ist genau umgekehrt. Es ist von jemandem, der sich unter Druck fühlt, weil er sagt, irgendwie geht es nicht auf. Da heiraten die einen und haben solche Freude und ich, was fällt für mich ab? Und hier gibt es im Psalm 49 ein großes Aber. Vers 16. Aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen. Hier haben wir die Erlöserbotschaft. Das ist der Wendepunkt auch in diesem Psalm. Wir sind alle, die hier drin sind, unter der Gewalt des Todes. Wir werden sterben. Wenn es hochkommt, haben wir 80. Als Schweizer Mann habe ich im statistischen Mittel 80,8 Jahre. Aber ich bin dieser Gewalt ausgeliefert. Und es kann nur einer mich aus dieser Todesverfallenheit, so hat es einer genannt, retten. Ich kann mich nicht selbst retten. Das tönt so banal, das hören wir so oft, ne? Aber das ist doch genau das, was dieser Psalm 49 uns zeigt. Warum haben denn diese Menschen, die sich auf der sicheren Seite wähnen, warum entfalten die eine solche Hektik und tun so, wie wenn es immer weitergehen würde? Warum denn? Das ist die Ironie dieses Weisheitspsalms. Sie bauen alles auf, weil sie sich selbst erlösen wollen. Das ist genau der Punkt dieses Psalms. Und wenn ich dann Menschen betrachte in meinem Umfeld, geht es genau in die gleiche Richtung. Sie bauen dies und das auf, dass man das Gefühl hat, irgendwie nicht mach mir die Sintflut, sondern mit mir geht es immer weiter. Das ist eigentlich ein unbewusstes Selbsterlösungsstreben unserer Zeitgenossen. Und durch diesen Psalm werden wir erinnert, alle, restlos alle, dass wir unser Leben aus der gesamten Perspektive betrachten sollten, wenn wir ihm gehören, auch immer wieder mal betrachten sollten und uns fragen sollten, was ist eigentlich gelebt? Wohin bin ich orientiert? Es steht in Vers 16, Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen. Ich hatte ein Gespräch mit einer hohen Führungskraft aus unserem Unternehmen und der sagte mir, ich glaube weder an Gott noch an eine Seele. Das muss er auch, hat Philosophie studiert und der ist so konditioniert sozusagen, die glauben weder an Gott noch an die Seele. Und hier steht, Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreiches erlösen. Er sagt mir auch, du musst daran glauben, du bist ein Theologe. Und ich sage umgekehrt, er muss auch an seine andere Version glauben, obwohl er es eigentlich untergründig nicht glaubt, weil er ist ja eben anders orientiert. Ich bringe es noch. Ich habe mir das überlegt. Es gibt ein wunderbares Buch. Ich lese ja gerne Bücher, wie ihr wisst, von David Foster Wallace. Das heißt, in der deutschen Sprache ist es wirklich hervorragend übersetzt. Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich, ist der Titel. Und dieser David Foster Wallace war einer der besten, brillantesten postmodernen Romanautoren, hat sich 2008 übrigens das Leben genommen. Nee, das hat er sich nicht. Niemand kann sich das Leben nehmen. Hat sich selbst umgebracht. Und er schreibt in diesem Buch davon, dass er eine Woche Luxuskreuzfahrt machen konnte im Jahr 1996 auf Kosten seines Verlegers. Und er schreibt dann eine Woche lang über seine Erlebnisse auf diesem Luxuskreuzfahrtschiff. Also es ist unglaublich. Und er schreibt, die Menschen haben drei Wege, so schreibt es wörtlich, ihren Tod zu verdrängen. Die drei Wege sind erstens der Weg der Ertüchtigung. Er hat gesagt, die einen auf diesem Kreuzfahrtschiff, die machen nichts anderes als Diät, Fitnessübungen, Megavitamin, Nahrungsergänzung, Schnickschnack, kosmetische Chirurgie, Frank Quest, Zeitmanagement-Seminare und so weiter. Der Weg der Ertüchtigung ist ein Weg, um so zu tun, als ob es ewig weitergehen würde, in Worten zum Psalm 49. Der zweite Weg, den Tod zu verdrängen, sagt er, ist das Vergnügen. Von ihnen sagt er, die trachten nicht nach Ertüchtigung, sondern nach Erregung. nicht durch harte Arbeit, sondern durch gnadenloses Vergnügen. Das sind diejenigen, die noch ganz besoffen draußen stehen und kaum ist der eine Event vorbei, sagen sie, what's next? Das ist der Weg des Vergnügens. Und er sagt, der dritte Weg der Todesverdrängung, das hat mich auch sehr betroffen gemacht, ist der Weg des Genießens. Nicht im biblischen Sinne gemeint, sondern der Weg des Genießens. Und er sagt, er kommt so harmlos daher. Und die Mehrheit ist weder auf dem fürchterlichen Selbstertüchtigungstrip noch auf dem Weg des gnadenlosen Vergnügens, sondern ist auf dem Weg, so nennt er es, des Seele baumeln lassens. Einfach die Seele baumeln lassen, schreibt er. Und Entspannung wird ihnen zur zweiten Natur, den Alltagsstress vergessen. Solche Versprechungen weisen uns auf den dritten Weg metaphysischer Todesverdrängung. So schreibt er wörtlich. Fürchte dich nicht, wenn du weißt, wem du gehörst. Und jetzt kommt eine Frage. Fürchtest du dich, und ich frage mich das genauso auch, vor oder an bösen Tagen? Gehen wir zu der Frage des Psalms zurück. Ich stelle sie als Anfrage an uns heute Morgen und möchte gerne 5 Dinge euch zum Überdenken geben, um diese Frage auch für dich zu beantworten, für mich zu beantworten. Das Erste, um diese Frage auch zu bearbeiten und zu beantworten, heute, jetzt ist, ich ringe noch um die Formulierung. Ja, ich würde mal so sagen, frage dich ehrlich, ob ich untergründig immer wieder solche Gedanken habe wie, habe ich was verpasst? Warum ich nicht? Was wird wohl noch mit mir? Ganz ehrlich, wenn ich solche Gedanken immer wieder habe, und ehrlich vor Gott werde. Psalmen lesen und verinnerlichen heißt, vor Gott ehrlich werden. Dann bist du in dieser Fahrrinne von Psalm 49. Wenn ich mich frage, habe ich was verpasst? Es ist ganz egal, welche Lebensphase, ob noch nicht verheiratet, verheiratet oder nicht mehr verheiratet. Das Zweite ist, und das fordert uns die Bibel auf, zuerst ist ehrlich, sich diese Frage zu stellen. Habe ich diese Gedanken immer wieder? Das Zweite ist, stelle dich deiner Grundangst. Stelle dich deiner Grundangst. Und das, so fängt dieser Psalm ja schon an. Hört. Wenn die Bibel sagt, hört, dann heißt es nicht nur einfach zuzuhören und dann, es geht wieder weiter, sondern es heißt, hey, aufmerken. Merkt auf. Hey, was geht ab? Was geht in mir ab? Stelle dich deiner Grundangst. Stelle dich dieser Angst. Ja, und was kommt dann? Was kommt dann? Gott sei Dank kommt mit Christus mehr, als einfach nur ehrlich zu sein und dich der Grundangst zu stellen. Es gab eine ganze Richtung, säkulare Richtung, die sich nicht anderes machte, als das ganze Leben darüber nachzudenken, dass die coolste Erfahrung der Tod sei. Das stimmt nicht. Drittens ist, bitte um schrittweise. Und ich möchte hinzufügen, wenn du nicht weißt, wem du gehörst, dann stelle dich ganz grundsätzlich die Frage, bitte um grundsätzliche Veränderung deiner Perspektive. Dieser Psalm ist nicht der einzige, der in diese Richtung geht. Es gibt 4, ich habe sie heute Morgen nochmals ganz gründlich gelesen. Psalm 37, Psalm 39, Psalm 49 und Psalm 73 gehören eigentlich als 4 Weisheitspsalmen in denselben Genre, also in dieselbe Kategorie. Sie alle beschäftigen sich eigentlich mit dieser Frage aus etwas unterschiedlichen Perspektiven. Und Psalm 39, um diese Parallele noch zu ziehen, hat besonders diesen Aspekt dieser Perspektivenänderung. Der Psalmist sagt dort, lass mich erkennen, wie flüchtig ich bin. Und er sagt in Vers 9 auch dort, ich bin nur Vorüberziehender, Gast, Fremdling. Und manchmal sage ich auch in der Beratung, im Unternehmen, wir sind Menschen, die zu einem Blick auf den Boden tendieren, irgendwo gerade von uns, mit uns beschäftigt, manchmal auch mit uns drin, mit unseren Gedanken. Und wir brauchen wieder diesen Blick nach außen, vor allem nach oben, um verändert zu werden. Lass mich erkennen, wie flüchtig ich bin. Der vierte Punkt ist, bilde dir nicht ein, dass du das nicht mehr tun müsstest, nachdem du einmal einen Punkt überwunden hast. Ich glaube, dieser Psalm lässt uns auch daran denken, dass das nicht einfach um etwas geht, das wir abhaken können. Wir haben oft das Gefühl, kommen auch Leute zu mir und sagen, was muss ich tun, dass ich es nachher hinter mir gelassen habe? Dieser Psalm sagt uns gerade, solange wir hier bleiben, hier noch sind, in diesem todesverfallenen Körper, wird uns diese Frage immer wieder versuchen. Es wird immer wieder kommen. Bilde dir nicht ein, dass du dieser Versuchung erledigt wärst. Asaf sagt im Psalm 73, um noch den anderen Parallelen zu nehmen, fast wäre ich gestolpert. Vers 2. Und er sagt auch, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich immer wieder gedacht, ich hätte das, was ich alles machte, ganz vergeblich gemacht. Es poppt immer wieder auf, diese Frage. Darum auch diesen Psalm 49. Und der fünfte Punkt, nicht unwesentlich, geh durch die Angst und werde tätig. Das ist Psalm 37. Manche Menschen haben, und ich zähle mich dazu, durch diese starke Beschäftigung mit sich selbst, und unsere Zeit fordert uns auch die ganze Zeit auf, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Der Selbstbeschäftigung ist kein Ende. Das ist ätzend, ne? Vor allem für die anderen. Solche Menschen, die die ganze Zeit das Gefühl haben, habe ich was verpasst? Ist was nicht mit mir? Die leben so bei sich selbst, dass sie für andere Menschen ungenießbar werden. Darum geh durch die Angst und werde tätig. Im Psalm 37 steht, vertraue Gott, tue Gutes und erfreue dich am Herrn. Anfang vom Psalm 37. Ich bleibe nicht bei mir, sondern gehe vertrauensvoll weiter und werde tätig. Und es wäre schade, wenn ich diese Predigt nicht den Hinweis unterlassen würde, dass es hier sich um einen Psalm handelt. Und ich habe noch drei weitere genannt. 37, 39, 73 und 49. Wie wäre es denn, wenn wir unser Gebetsleben befruchten würden, gerade in solchen Zeiten dieses Zweifels, was wird wohl mit mir, habe ich was verpasst, mit diesen vier Psalmen. Um uns dann zu erinnern, was wirklich, worauf unser Vertrauen wirklich ruhen kann, auch wenn wir durch den Vergleich bedrängt werden mit anderen Menschen. Fürchte dich nicht, wenn du weißt, wenn du gehörst. Vers 16, Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen. Und kein anderer als sein Sohn Jesus Christus, niemand anderer. Ich selbst mich am wenigsten. Daran erinnert uns Psalm 49. Herzliche Empfehlung, betet diese Psalmen auch für euch persönlich. Betet sie in eurer Ehe, wenn ihr vielleicht auch nicht durch Hochzeit geht, sondern eher durch Tiefstrichpunkt. Und lasst euch verändern. Und das lasst euch verändern, sage ich ganz absichtlich, weil ich denke, manchmal wollen wir gar nicht. Es ist noch angenehm, diesen Gedanken nachzuhängen, dieses Liebäugeln mit dem zu kurz gekommen sein. Ich bin sehr dankbar, dass uns Gott diesen Psalm geschenkt hat. Ich möchte Sie ermutigen, in dieser Sommerzeit Psalm 37, 39, 49 und 73 zu beten. Und ich bete jetzt noch mit uns. Steht doch bitte auf. Herr, allmächtiger Herrscher, ja, ich fürchte mich immer wieder vor bösen Tagen und noch viel mehr in bösen Tagen. Und wir merken auch alle, die wir in diesem Leib der Todesverfallenheit sind, dass wir geneigt sind, uns bedrängen zu lassen vom vermeintlich besseren Teil des anderen. Bitte verändere du uns zuerst mal ganz grundsätzlich. Bitte errette du jeden hier, dass jeder weiß am Schluss, wer ihn erlöst. Und dass er sich nicht fürchten muss vor dieser Grube. Und bitte hilf uns, die wir eigentlich grundsätzlich sagen, ja, ich bin verändert worden, dass wenn uns diese Versuchung des Vergleichs anspringt, dass wir uns zurückorientieren nach dem, was wirklich zählt. lass du auch diese Gemeinde eine Gemeinde werden, die sich nicht nach innen absorbiert, jeder mit sich selbst beschäftigt, sondern die zu glücklich Strauchelnden werden, die sagen können, ich habe das Ende bedacht, darum bin ich wieder aufgestanden mit deiner Hilfe. Segne dieses Land, es hat so viel zu verlieren, alles zu verlieren. Und wirke du Hunger nach deinem Wort. Ich möchte dich nochmals ganz besonders für Menschen bitten, die das Gefühl haben, ich komme zu kurz. Er hat mich vergessen. Ich bin übersehen worden. Stärke du sie. Verändere du sie. Verändere du auch mich. Und so danken wir, dass wir in dir sein dürfen, möchten dir danken für diese Erlösung. Gott sei Dank bin ich nicht mehr selbst überlassen worden. Amen.